Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Mit Maximilian Prose. Schönen guten Tag. Und bei uns geht es heute um das Thema globale Impfgerechtigkeit oder besser globale Impfungerechtigkeit. Denn während in den G7-Staaten über 66% der Menschen mindestens zweimal gegen Corona geimpft sind, liegt die Impfquote in afrikanischen Ländern im Schnitt bei ungefähr 6%. Warum wir diese Impfungerechtigkeit nach wie vor auf der Welt haben und wie wir da rauskommen könnten, darüber möchte ich jetzt mit Ilona Kickbusch sprechen. Sie ist Professorin und Gründerin des Global Healthcare Centers in Genf und Beraterin der WHO. Frau Kickbusch, als ich gerade zum Sender gefahren bin, da habe ich vor dem Impfzentrum hier in Berlin lange Schlangen gesehen. Dort werden sich wohl viele Menschen gerade den dritten Boostershot abholen. Ja, gleichzeitig wartet ein ganz großer Teil der Menschen in Ländern mit niedrigen Einkommen immer noch auf die erste Dosis. Wer ist denn verantwortlich für diese globale Impfungerechtigkeit?
Ja, eigentlich verantwortlich ist eine ganze Gruppe von Handlungsträgern. Zum einen, dass viele der reichen Länder nicht früh genug sich bereit erklärt haben, Impfstoff breit zur Verfügung zu stellen, aber auch Produktionsstätten zu bauen, aber auch Lizenzen zur Verfügung zu stellen, aber natürlich auch bestimmte Hersteller von Impfstoffen, die ebenfalls nicht bereit waren, diese Lizenzen herzugeben. Also es ist eine ganz komplizierte Situation. Und man hat auch die Hilfsmittel, die man sehr schnell geschaffen hat, also Beispielprogramm COVAX, nicht genug genützt.
Auf das COVAX-Programm kommen wir später noch zu sprechen. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die haben ja zu Beginn der Pandemie eine Resolution unterzeichnet, die weltweiten gleichen und gerechten Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 gefordert hat. Warum ist denn diese Resolution gescheitert?
Ja, weil als sich dann verdeutlicht hat, wie stark die Pandemie sich gerade in den reichen Ländern verbreitet, und denken Sie dran, also der Hotspot ist ja momentan Europa, soweit wir das wissen, da hat sich dann doch der politische Druck innerhalb der Länder verstärkt, hat sich der Impfnationalismus verstärkt. Und man wollte explizit auch auf Nummer sicher gehen, sodass man sieht, dass einige der reichen Länder, Kanada, USA, aber auch manche EU-Mitgliedstaaten mehr Impfstoffe bestellt haben, als sie jemals brauchen könnten. Ich glaube, Kanada hat 7-mal so viel Impfstoff bestellt. Und das sind natürlich dann auch Kontingente, die der globalen Gesellschaft oder COVAX beispielsweise nicht zur Verfügung stehen.
Aber ist es nicht auch komplett nachvollziehbar, dass jetzt erstmal Staaten ihre eigene Bevölkerung schützen müssen und deswegen viel Impfstoff bestellt haben?
Ja, das eine schließt das andere wirklich nicht aus. Ja, man hätte sehr schnell ein sehr viel solidarischeres Modell entwickeln müssen, und das hat man nicht getan. Und man hat wirklich dann die Entwicklungsländer sehr alleine gelassen, und Sie haben ja einige Zahlen genannt, aber die sind zum Teil noch schlimmer. Nehmen Sie ein bevölkerungsreiches Land wie Nigeria. Dort sind 3,1% der Bevölkerung geimpft, also noch weniger als Sie mit den 6,2% angedeutet haben.
Jetzt würde ich aber trotzdem noch mal einige Monate zurückdenken. Im Frühjahr dieses Jahres stand ja die EU und Deutschland extrem in der Kritik, dass man langsamer Impfstoff als Israel oder die USA zum Beispiel bekam. Wie hätte man jetzt in dieser Situation überhaupt politisch vertreten sollen, dass man erstmal auch an andere Länder mitdenkt?
Ja, man hätte sich zusammentun sollen, wie man es zu einem bestimmten Zeitpunkt in der AIDS-Pandemie gemacht hat, und gemeinsam hart mit den Produzenten der Impfstoffe, mit den Firmen verhandeln. Was man gemacht hat, ist sich unter Druck setzen lassen von den Firmen. Denken Sie an das schwierige Verhandeln über, was denn so ein Vakzin kosten soll. Pfizer hat mitunter einen Preis von $200 pro Vakzin verlangen wollen. Also man hat sich hier unter Druck setzen lassen. Israel hat gezahlt, was verlangt worden ist. Die EU hat verhandelt, damit sie diesen Preis nicht zahlt. Dadurch hat das länger gedauert. Also man ist wirklich zum Teil in den Fängen dieser Industrie, und man hat sich nicht solidarisch zusammengetan, um dann eine globale Lösung zu finden.
Und wenn es um die Abhängigkeit auch von Impfstoffproduzenten geht, jetzt vielleicht auch mal die Frage, haben denn die ärmeren Länder einfach nicht bei den Impfstoffproduzenten rechtzeitig bestellt oder wurden ihre Anträge vielleicht auch nicht beachtet von Pfizer zum Beispiel?
Ja, das wissen wir gar nicht so genau, weil das ist ja auch eine der Forderungen, dass man Transparenz über die Bestellungen bekommt und dann auch sehen kann, wer sozusagen zuerst beliefert wird. Man hat ja auch gehört, dass manche Länder durch Preispolitik versucht haben, dann auch schneller beliefert zu werden und so weiter. Also das wissen wir schlicht nicht, weil es diese Transparenz nicht gibt. Hinzu kommt natürlich, dass gerade die ärmsten Länder das Geld auch gar nicht haben.
Warum glauben Sie denn, machen die großen Impfstoffhersteller die Verträge nicht transparenter, dass man die einsehen kann?
Weil das natürlich Marktmacht ist. Und wenn Sie da Berichte drüber lesen von investigativen Journalisten, weil hier diese Marktmacht dann auch natürlich eingesetzt wird und plötzlich verhandeln die Leiter von großen Pharmafirmen direkt mit Staatschefs, die verzweifelt sind, weil sie nach Impfstoff suchen. Also auch die ganze politische Balance in diesem Geschäft ist aus den Fugen geraten.
Und gleichzeitig argumentiert ja Pfizer zum Beispiel dagegen, dass jetzt ärmere Länder die ja extreme Kühlung von Impfstoffen, die ja dafür benötigt wird von dem Impfstoff von Pfizer, dass die das gar nicht stemmen können. Ist das denn stichhaltig, diese Argumentation?
Nur teilweise, denn es gibt ja ganz große Unterschiede zwischen den Entwicklungsländern. Und das hätte ja auch von vornherein dann entsprechend auch angegangen werden müssen. Es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Impfstoffe. Und Sie wissen, dass zum Beispiel die Impfstoffe, die in Indien, die in China, die in Russland hergestellt werden, doch sehr viel breiter verfügbar sind als manche der westlichen Impfstoffe. Und dadurch ist das Ganze natürlich auch zu einem geopolitischen Problem geworden. Wer stellt den ärmeren Ländern Impfstoffe zur Verfügung? Zugleich haben viele dieser Länder natürlich große Erfahrung mit Impfprogrammen. Denken Sie an die Polio-Programme, die dort durchgeführt worden sind. Denken Sie an die Tuberkulose-Impfungen. Es ist nicht so, dass das alles Länder sind, die auf einem so niedrigen Entwicklungsstand sind. Ich weise noch mal auf Nigeria hin oder auf Kenia, die hier nicht verantwortungsvoll impfen könnten.
Sie haben gerade angesprochen, dass es ja nur teilweise so ist, dass die Länder die Kühlung etwa nicht gewähren können. Was heißt das genau, nur teilweise?
Natürlich, in vielen dieser Länder sind ganz große Metropolen. Denken Sie an Städte wie Lagos und Ähnliches. Also es gibt ja auch immer einen Unterschied in diesen Ländern, wie sieht die Infrastruktur aus in den urbanen Gegenden, wie sieht die Infrastruktur aus auf dem Land. Also es ist schon eine Komplexität, aber grundsätzlich zu sagen, ach, das geht nicht, weil es keine Kühlmöglichkeiten gibt, das ist ein sehr einfacher Cop-out, wenn man sich sozusagen nicht drauf einlassen will.
Glauben Sie, dass das Problem der gerechten Impfstoffverteilung oder der ungerechten Impfstoffverteilung jetzt eher bei den Regierungen der großen Industriestaaten liegt oder doch eher bei den Produzenten von Impfstoffen, von mRNA-Impfstoffen?
Ich glaube, es ist beides, weil wenn Sie sich die Verhandlungen zurzeit bei der Welthandelsorganisation ansehen, wo ja Südafrika und Indien den Antrag eingebracht haben, dass die sogenannten TRIPS-Modalitäten für 3 Jahre außer Kraft gesetzt werden sollen.
Da muss ich kurz mal gleich einhaken. Was heißt denn TRIPS, damit das jeder hier versteht von unseren
Zuhörern? Das ist ein Abkommen, wann die Lizenzen vergeben werden, zugänglich werden, dass jedes Land auf der Welt einen Impfstoff oder ein Medikament herstellen kann.
Also eine Freigabe der Patente, eine Zeitweise.
Eine Freigabe der Patente. Und das wurde als Antrag von Südafrika und, man muss betonen, von Indien, einem der größten Impfstoffproduzenten der Welt, eingebracht. Das wird nun seit ja fast 1,5 Jahren verhandelt und eine Reihe von Mitgliedstaaten, unter anderem die EU, Kanada, Norwegen, Schweiz, stellen sich ganz dezidiert dagegen und diese Verhandlungen kommen einfach nicht voran. Es war ja jetzt, hätte jetzt auch diese Woche, vergangene Woche verhandelt werden müssen, sollen, ist aber dann auch nicht so gut vorangekommen, weil aufgrund des Aufkommens der Omikron-Variante viele der Verhandler gar nicht nach Genf fahren konnten und eben nicht an den Verhandlungen haben teilnehmen können.
Jetzt stellen wir uns aber mal vor, es würde dazu kommen, dass die Patente für die Impfstoffe zeitweise ausgesetzt würden von der WTO. Was würde das denn bedeuten? Welchen Effekt hätte das dann?
Ja, es hätte den Effekt, dass wo Produktionsstätten auch für andere Medikamente bestehen, man denke an Südafrika, dass man dort produzieren könnte. Es bedeutet aber auch, man hätte schon sehr viel früher auch Produktionsstätten aufbauen müssen. Man würde also gleichzeitig mit der Freigabe Produktionsstätten die Logistik natürlich auch für die Verteilung verstärken müssen. Das ist ja das bei diesen Problemen, die wir ja beim Covid-19-Virus insgesamt gesehen haben. Es ist nicht immer nur ein Ding, nicht immer nur eine Lösung. Und natürlich, während dieser Standoff bei der Welthandelsorganisation ist, werden schon andere Verhandlungen geführt. Also Johnson & Johnson beispielsweise verhandelt derzeit mit einer südafrikanischen Firma über Lizenzverträge, dass man hier schneller vorankommt. Also es gibt hier auch Unterschiede bei den Firmen, die bereit sind, auf eine neue Weise zusammenzuarbeiten und bestehende Produktionsstätten zu nutzen. Es war ja eins der größten Probleme, dass dort, wo wirklich sehr viel produziert werden kann, nämlich Indien, dass als das Problem von Covid-19 in Indien selbst so groß wurde, dann Indien nicht mehr für die Welt produzieren konnte. Und das hat natürlich zum Beispiel auch COVAX ganz stark zurückgeworfen.
Sie haben die Lizenzverträge schon angesprochen. Knapp 200 freiwillige Lizenzverträge haben große Impfstoffproduzenten mittlerweile schon abgeschlossen. Muss man nicht sagen, wenn jetzt das geistige Eigentum von Ihnen nicht geschützt ist für die Impfstoffe, dass man dann solche Kooperationen viel weniger eingehen würde?
Ja, ich glaube, man muss sich einfach klar machen, in welcher Situation wir sind. Meines Erachtens wird immer noch verhandelt, sowohl bei Staaten wie mit dem Privatsektor, als wäre dies eine normale Situation. Wir sind in einer globalen Pandemie. Und diese Denke, was für Notmaßnahmen, und ich betone das, was für Notmaßnahmen wir treffen müssen, die ist irgendwie noch nicht angekommen. Und wir sehen immer wieder jetzt auch bei der Welthandelsorganisation, man verschiebt die Sitzungen. Man geht ganz langsam die Frage eines globalen Pandemievertrags an. Man hat es immer noch nicht geschafft, einen wirklich ernstzunehmenden Impfgipfel auf den Weg zu bringen. Man hat keine Allianz zum Bau von Produktionsstätten zum Beispiel auf den Weg gebracht. Die globale Zusammenarbeit derzeit zeigt ein sehr schwaches und ein sehr, sehr beunruhigendes Bild.
Gleichzeitig sind ja Innovationen in so einer Notsituation total wichtig, dass die Impfstoffforschung schnell vorankommt. Und die Pharmaverbände, die fürchten halt, dass dieses zeitweilige Aussetzen der Patente eben diese Innovation hemmt. So hat etwa der Geschäftsführer des Schweizer Pharmaverbands Interpharma, René Buchholzer, gesagt, dass ohne Patentschutz kein Geld mehr in riskante Investitionen fließen würde und so Innovationen abgewürgt würden.
Das ist das gleiche Argument, das damals vorgebracht wurde, als man den Zugang zu AIDS-Medikamenten sichern wollte. Genau die gleiche Argumentation. Mir ist nicht bekannt, dass wegen dem größeren Zugang jetzt zu AIDS-Medikamenten und die Schaffung auch vom Global Fund for AIDS, Tuberculosis und Malaria oder auch die Lizenzverträge, die Gavi beispielsweise, die Impfallianz für andere Impfstoffe macht, dass deswegen die Innovationsentwicklung in der Pharmaindustrie und anderswo aufgehalten wird. Es war ja eher umgekehrt, dass die Pharmaindustrie immer weniger in Impfstoffe investiert hat. Und nun plötzlich mit einer globalen Pandemie hat sich ein neues oder ein altes Geschäftsfeld, das man vernachlässigt hat, wieder neu aufgetan. Und hier, glaube ich, will man so viel wie möglich noch auf den Weg bringen, bevor man wahrscheinlich doch mehr teilen muss. Und man muss auch sagen, viel von der Innovation ist ja nicht nur bei der Pharmaindustrie entwickelt worden. Also zu den mRNA-Impfstoffen wird seit 60 Jahren geforscht, ja. Und viel dieser Forschungsgelder sind aus der öffentlichen Hand gekommen. Also von daher ist das auf diese Weise kein Entweder-Oder, als ob alles Innovationsgeld aus der Pharmaindustrie selbst käme.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und ich spreche mit der Expertin für globale Gesundheit, Ilona Kickbusch, über die ungerechte Verteilung von Impfstoffen in der Welt. Frau Kickbusch, Sie haben jetzt schon die Verhandlungen in der WTO angesprochen, die Patente für Impfstoffe zeitweise auszusetzen. Bei diesen Verhandlungen, welche Rolle nimmt denn da die EU und Deutschland ein?
Ja, die EU und Deutschland sind die stärkste Stimme gegen die Freigabe. die USA hat sich für eine Freigabe ausgesprochen, aber viele der Verhandler sagen im Vertrauen, dass die USA sich da hinter der EU versteckt und die EU hier verhandeln lässt. Ein Großteil der Entwicklungsländer haben sich natürlich hinter Südafrika und Indien gestellt, also mindestens um die 70 Länder wollen diese Freigabe. Es ist eine sehr schwierige Verhandlung, weil es auch nicht nur um diese Patentfreigabe geht, weil bei der Welthandelsorganisation laufen ja immer auch verschiedene Verhandlungen. Und was man auf der globalen multilateralen Ebene immer sieht, ist, dass es hier auch um Quid pro Quo geht, dass Fragen, die dann in anderen Bereichen behandelt werden, zum Beispiel steht bei der Welthandelsorganisation eine sehr, sehr wichtige Verhandlung um Zugang zu Fischereirechten an. Und das sind dann andere Einflüsse, die auch auf solche Verhandlungen einwirken.
Andreas Schwab, ein CDU-Abgeordneter, der im Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments sitzt, der sagt ja zum Schutz des geistigen Eigentums, wenn der nicht mehr gesichert sei, dann würde es eben keine Investitionen in der EU mehr geben und die Firmen, die großen Firmen, würden dann in die USA abwandern. Ist das Argument stichhaltig?
Ich glaube das einfach nicht. Wir haben so viele dieser Argumente damals bei der Freigabe der AIDS-Medikamente gehört. Genau das Gleiche. Und wir müssen uns einfach wirklich vor Augen halten. Ich sage das nochmal. Wir sind in einer total globalen Ausnahmesituation. Viele dieser anderen Stimmen argumentieren immer noch so, als ja, wäre das ein ganz normales Problem, das man lösen muss, dass sozusagen die übliche Vorgehensweise der Industrie, der Staaten und so weiter um keinesfalls irgendwie bedrohen sollte. Ich glaube, wir können das nicht mehr gelten lassen. Wir müssen, und ich benutze jetzt mal dieses schreckliche Wort, wir müssen als Weltgemeinschaft wirklich zusammenkommen und sagen, keinem von uns nutzt es, wenn wir diese Pandemie nicht bewältigen können. Und dieses Denken ist eben noch nicht da.
Also kann man sagen, ja, die EU und auch Deutschland, die verhindern gerade, dass die Welt gerecht geimpft wird?
Ich glaube tatsächlich teilweise. Und das ist ja auch ein sehr eigenartige Situation, weil Deutschland einerseits zum Beispiel auch die EU einer der größten Geber für COVAX ist, dass Deutschland und die EU für einen globalen Pandemievertrag eintreten, dass Deutschland und viele EU-Länder zu den wichtigsten Förderern der Weltgesundheitsorganisation gehören. Also Deutschland und auch die EU macht unheimlich viel in globaler Gesundheit. Ja, es ist kein eindeutiges schwarzes Bild sozusagen. Aber gleichzeitig ist es so, dass man die vorhandenen Impfstoffe nicht genug teilt, zum einen. Und zum anderen, dass man sich gegen diese doch zeitbegrenzte Aufhebung des Patentschutzes ganz dezidiert zur Wehr setzt.
Die COVAX-Initiative, die Sie gerade angesprochen haben, was ist das denn genau?
Ja, die COVAX-Initiative ist sehr früh gegründet worden und war eine der ganz, ganz wichtigen Innovationen in der globalen Gesundheit. Sie hat sehr wenig Zeit gehabt, sich zu konstituieren, weil ein Impfstoff oder Impfstoffe, muss ich sagen, sehr viel früher zur Verfügung waren, als man es gedacht hat, als man zu hoffen gewagt hat. Mindestens ein halbes, wenn nicht ein ganzes Jahr vorher. Es sollte einerseits ein Risikoverteilungsmechanismus sein, dass die Länder mit, also auch die reichen Länder mit COVAX zusammenarbeiten, dass man investiert in bestimmte Impfstoffentwicklungen und dass man abgesichert ist, wenn der Impfstoff, in den man selber investiert hat, nicht derjenige ist, der dann auch der wirksamste ist. Eine zweite Schiene von COVAX ist dann die Impfstoffverteilung in die ärmeren Länder. Aber als der Druck in den entwickelten Ländern stärker wurde, ist diese erste Schiene eigentlich zurückgefahren worden und COVAX ist hauptsächlich derzeit ein Verteilungsmechanismus für die ärmeren Länder und ist eben darauf angewiesen, dass es einerseits von den reichen Ländern Geld bekommt, um Impfstoffe kaufen zu können, wobei da kommt wieder sozusagen, wo ist man auf dieser Lieferkette aufgestellt, dass man überflüssige Impfstoffe, ich sage das so in Anführungsstrichen, von den entwickelten Ländern bekommt und dass man auch aufgrund der Strukturen über andere Impfprogramme auch den Ländern hilft, dann diese Impfstoffe sozusagen in die Arme zu bekommen.
Dann kommen wir mal zu den harten Zahlen bei dem COVAX-Programm, was ja die Weltgesundheitsorganisation mit aufgesetzt hat. Was hat denn COVAX bisher erreicht?
Ja, COVAX hat es bisher erreicht, an die 600 Millionen Impfdosen zu verteilen. Das ist natürlich sehr, sehr viel weniger, als man gehofft hat. Wenn man sich das also so ansieht, dann ist das natürlich im Vergleich zu den entwickelten Ländern eine ganz, ganz minimale Zahl. Nehmen Sie mal diese 600 Millionen im Vergleich zu den 2,9 Milliarden, die die G7-Länder im Überschuss haben von dem, was sie wirklich brauchen würden.
Und ursprünglich war ja auch das Ziel von COVAX, 2 Milliarden Impfdosen bis Ende dieses Jahres ja zu liefern. Muss man sagen, die Initiative war zu naiv angelegt?
Ich würde nicht sagen, zu naiv angelegt. Ich betone nochmal, das war ein sehr schnelles Handeln. Das Aufstellen ja auch dieses Act Accelerators, COVAX ist ja Teil von dem, das steht für Access to COVID-19 Tools. Und das ist auch noch etwas, das man sagen muss und das ja jetzt bei Omikron ganz besonders wichtig ist. Wir konzentrieren uns so stark auf die Impfstoffe. Aber was wir natürlich auch brauchen, ist die Diagnostik. Wir sehen, wie wichtig jetzt das Testen beispielsweise ist und natürlich auch die Medikamente. Wir sehen, dass wahrscheinlich die ersten Covid-19-Medikamente jetzt dann zur Verfügung stehen werden. Also man hat beim ACT-A-Accelerator von vornherein gleich an alle drei Möglichkeiten gedacht. Also von daher hat man dann einerseits, als dann so schnell der Impfstoff vorhanden war, sich sehr, sehr stark auf die Impfstoffverteilung konzentriert. Naiv würde ich nicht sagen, denn COVAX musste sich unheimlich schnell aufstellen, musste darauf reagieren, auch beispielsweise, dass Indien plötzlich nicht mehr liefern konnte. Ein Großteil der Kalkulationen war darauf auch ausgerichtet. Als Indien ausfiel, fielen natürlich auch viele der Dosen aus, auf die man ganz stark gerechnet hatte.
Neben diesem, ja, sich schnell aufstellen müssen und auch dem Wegfall von Indien, habe ich halt auch das Gefühl, dadurch, dass es von der Weltgesundheitsorganisation kommt, ja, dass man ja gar nicht die Länder zwingen kann, die Impfstoffe jetzt gerecht zu verteilen. Die Welthandelsorganisation hätte ja hier viel mehr Möglichkeiten. Wäre es denn nicht wichtig, auch ein stärkeres Gesundheitsinteresse bei der Welthandelsorganisation zu verankern?
Das ist sicherlich einer der Aspekte, der diskutiert wird, der ja damals mit den Doha-Verhandlungen und dem TRIPS Agreement angefangen hat. Aber weil dann sozusagen auch der Druck, das gab ja keine anderen Pandemien in dem Sinn, dass es dann nicht weiter verfolgt wurde. Andererseits gibt es schon Beispiele bei der WHO und wenn man sich erinnert an die Vogelgrippe und die Verhandlungen damals, als dann Indonesien, die ja jetzt dann auch die G20-Präsidentschaft haben, und Indonesien hat gesagt, wir teilen unsere Viren, wir teilen unsere Gensequenzen nicht mehr, wenn ihr die Lösungen nicht mit uns teilt. Und das hat zu einem anderen Abkommen geführt, zu dem sogenannten PIP Agreement, Pandemic Influenza Agreement, wo man dann auch zusammen mit der Industrie Absprachen getroffen hat, wie Impfstoffe im Hinblick auf bestimmte Influenza-Viren dann verteilt werden. Und man kann sicher auch im Kontext WHO und wenn man jetzt einen neuen Pandemievertrag sich überlegt, kann man von diesem PIP Agreement lernen. Und ich nehme an, dass Indonesien das auch sicher in die G20-Diskussionen mit einbringen wird.
Jetzt habe ich das Gefühl, Sie haben gerade das PIP Agreement angesprochen, wo man es ja so ein bisschen geschafft hat, Wirtschaftsinteressen anscheinend auch mit den Interessen von Gesundheitsministerien, mit der WHO zusammenzubringen, was man ja auch bei Covid-19 irgendwie hinbekommen muss. Wie schafft man es denn, dass man jetzt genau diese Gesundheitsinteressen der großen Impfstoffproduzenten oder auch der großen Wirtschaftsräume wie der EU zusammenbringt mit den Gesundheitsinteressen der Weltgemeinschaft oder der WHO?
Ja, wie immer, man schafft es nur durch Verhandeln, 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 aber natürlich auch Druck ausüben. Und man sieht, dass sich die Länder des globalen Südens sehr viel dezidierter auch zu Wort melden, dass die sich auch organisieren. dass es hier natürlich auch nicht zuletzt um Wirtschaftsinteressen auch der reichen Länder geht. Es gibt ja derzeit auch diesen Scramble for Africa, ja, jeder, der in Afrika investieren will. Also es zeigt sich auch eine etwas neue geopolitische Situation. Und man wird auf jeden Fall darauf achten müssen, dass man auf neue Weise auch mit dem globalen Süden zusammenarbeitet. Eine Chance bietet sich jetzt durch die Verhandlungen für einen globalen Pandemievertrag, wo man dann auch schauen muss, welche anderen multilateralen Organisationen, wo Abkommen getroffen werden, spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, Deutschland muss sich überlegen, auf welche Weise es dieses Thema während der G7-Verhandlungen aufnimmt. Indonesien, G20 habe ich schon angesprochen. Weltbank und andere große Entwicklungsbanken müssen sich diesen Fragen stellen. Also wer zahlt zum Beispiel für die schnelle Aufstellung von Produktionsstätten, nur um ein Beispiel zu nennen. Also es gibt sehr viele politische Handlungsträger, die dann auch gemeinsam mit der Pharmaindustrie verhandeln müssen. Und das war ja auch der Durchbruch bei den PIP-Verhandlungen, dass die Vorsitzenden, damals der Botschafter von Mexiko und die Botschafterin von Norwegen, gesagt haben, wir machen jetzt Closed-Door-Meetings mit allen Vertretern der großen Pharmafirmen und wir handeln dann hier einen Konsens aus, der auch lange tragfähig ist. Und ich glaube, das muss auch passieren, dass die wichtigsten Länder und hier auch die wichtigsten Länder des globalen Südens, nicht nur des globalen Nordens, eine ganz neue Art von Impfgipfel zusammenrufen und wirklich auch miteinander Tacheles reden, wie Ihre Sendung heißt, aber auch mit der Impfstoffindustrie Tacheles reden. Und ich füge noch hinzu, es wird ja jetzt auch in Zukunft nicht nur um die Impfstoffe gehen. Es wird um die Medikamente gehen, es wird um den Zugang zu Tests und Diagnostik gehen. Also man wird alles drei ansprechen müssen.
Sie haben den globalen Pandemievertrag angesprochen. Welche ganz zentralen Forderungen müssen denn da rein? Der ist jetzt ja erstmal angekündigt und es wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis er kommt. Also es geht wahrscheinlich eher um zukünftige Pandemien. Aber was muss da ganz zentral rein?
Ja, zum einen müssen wir uns natürlich auf zukünftige Pandemien vorbereiten. Und ganz ehrlich gesagt, wir wissen nicht, wie lange diese Covid-Pandemie bestehen wird, wenn man an Mutanten denkt und anderes. Wir müssen einfach klar sagen, wir wissen nicht, wie lange diese Situation anhält und deshalb auch dieses Gefühl der Urgency, der Schnelligkeit sozusagen des Handelns. Was man natürlich möchte, also ein Punkt, der ja immer wieder angesprochen worden ist, genau auch im Hinblick auf China, ist, dass neue Viren untypische Gegebenheiten epidemiologischer Art unheimlich schnell gemeldet werden. Ja. Also diese Transparency ist eine der zentralen Forderungen. Zugleich, jetzt hat man gesehen, Südafrika hat sofort die neue Mutante gemeldet. Und was als nächstes passiert ist, dass man alle Flüge von und nach Südafrika gestrichen hat. Also das ist ein ganz zentraler Punkt dieses Vertrages. Wie kann man es schaffen, dass man ein Klima schafft, dass Länder wirklich transparent sind, dass sie Vorkommnisse melden, dass sie verantwortungsvoll handeln, aber dass dann auch die anderen verantwortungsvoll handeln und die Länder, die offen genug sind, auf ein Problem hinzuweisen, dann nicht im Regen stehen zu lassen.
Wie groß, das möchte ich Sie zum Abschluss noch fragen, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass man bei zukünftigen Pandemien diese ärmeren Länder nicht im Regen stehen lässt durch sowas wie einen Pandemievertrag?
Ja, das kann der Vertrag auch nur teilweise leisten, weil genau das, was Sie vorhin angesprochen haben, es geht ja nicht nur um das, was im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation und des UN-Systems abläuft, sondern wirklich, was auch in anderen Organisationen mit anderen Verträgen zum Tragen kommt. Also Welthandelsorganisation ist hier ein ganz zentraler Akteur. Und wir müssen einfach unser Denken verändern, dass wenn wir jetzt nicht neue Regeln, ein neues Regelwerk schaffen, dann werden wir alle den Preis bezahlen. Es geht nicht um Entwicklungspolitik. Globale Impfungleichheit ist auch ein globales Problem und wir lösen das nicht durch Entwicklungspolitik und durch Impfspenden. Wir lösen das nur durch neue Verpflichtungen, neue verpflichtende Regeln und sehr viel mehr globale Verantwortung aus den reichen Ländern.
Das sagt Ilona Kickbusch. Sie ist Leiterin des globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf, Honorarprofessorin an der Charité und langjährige Beraterin der WHO. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kickbusch.
Vielen herzlichen Dank Ihnen.